Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Golf mit Julia und Paddy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Perspektivwechsel-Podcast. Heute sind wir wieder mit Gast am Start. Und zwar haben wir den Markus Kesternich heute. Der ist der Leiter von der BVB Fußballakademie, Administration und Entwicklung, wenn ich nochmal richtig nachgelesen habe. Sehr gut. Er wird sicherlich auch gleich nochmal selber ein bisschen was dazu sagen. Aber ich denke, Leiter BVB Fußballakademie spricht für sich. Viele Trainer schon kommen und gehen sehen, viele, viele Kinder vor allem in allen möglichen Altersklassen, Bereichen und so weiter. Das heißt, da kann Markus uns sicherlich ein paar Insights geben, aber auch ja nicht nur Fußball. Der BVB hat ein Projekt BVB bewegt mit Schulen zusammen, wo wir auch ein bisschen abseits vom Tellerrand sprechen können. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, wir haben gerade auch gesprochen, Markus Podcast-Premiere. Ich finde es richtig genau. Cool, dass du die bei uns hast.
Ja, es ist auf jeden Fall, vielen Dank dafür und eine Premiere für mich, aber ich freue mich drauf.
Voll gut. Du weißt ja, wie bei uns eigentlich jedes Training und Workshop und so weiter losgeht, und zwar mit einer Dankbarkeitsroutine. Deshalb darfst du doch mal ganz entspannt reinstarten. Wofür bist du denn heute Morgen dankbar?
Heute Morgen insbesondere bin ich dafür dankbar, dass ich gestern so einen erlebnisreichen Tag hatte. Wir hatten ein Stadtfest hier in Dortmund, haben ganz viele Kinder glücklich gemacht in der Innenstadt und davon zehre ich noch ein Stück weit heute Morgen und bin dafür sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte.
Schön, das klingt schön. Ich würde sagen, ich bin dankbar. Ich mache mit meinem Hund gerade eine Therapiehundeausbildung. Und da gibt es einfache Aufgaben und schwierige Aufgaben. Und wir hatten am Wochenende, Ausbildungswochenende, und er hat es wirklich ganz fein gemacht. Da ist man dann, cool. Hat man ja nicht immer zu 100% in der eigenen Hand, wie der Hund auch auf Sachen reagiert und so. Hat er tipptopp gemacht. Mein Lieber, wir kennen uns ja durch auch schon Workshops, die wir mit euch zusammen machen durften. Ich weiß, dass wir daran selber ja schon auch gearbeitet haben, aber vielleicht magst du das in deine Vorstellung so ein bisschen, was jetzt genau deine Funktion beim BVB ist, integrieren, was denn deine drei Top-Werte sind. Weil ich glaube, wenn man sowas am Anfang gleich über einen Menschen erfahren darf, dann kann man Sachen viel besser einordnen und können wir hier Sachen auch viel besser einordnen. Das heißt, da wäre ich dir dankbar. Also gerne kurze Vorstellung, was deine Funktion ist, aber auch, du als Mensch, deine drei Top-Werte.
Ja, danke. Ich versuche es kurz zu halten. Du hast mich ja schon anmoderiert. Ich bin seit 2019 bei Borussia Dortmund, bin jetzt mittlerweile in der Abteilungsleitung in der Fußballakademie. Du hast richtigerweise schon gesagt, eher so der Bereich Administration und Entwicklung. Habe aber auch einige Entwicklungsthemen, wie zum Beispiel BVB bewegt, worüber wir bestimmt gleich nochmal sprechen werden, was auch ein ganz wichtiges Entwicklungsthema bei uns ist. Habe grundsätzlich auch Sportmanagement studiert, habe mal ein freiwilliges soziales Jahr im Sport gemacht, also war da mal ganz viel auch im sozialen Bereich aktiv, habe mittlerweile auch meine B-Lizenz gemacht, vor einigen Jahren schon. Und ja, mit euch haben wir schon einige Erfahrungen gesammelt bei uns in der Fußballakademie. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, vor wie vielen Jahren das schon waren, das ist schon ein paar Tage her auf jeden Fall. Haben wir mal einen gesamten Workshop mit dem Team gemacht, wo es auch um das Thema Wertevermittlung ging. Ich als sehr, sehr hilfreich und gut fand für uns, auch als Team, uns gegenseitig auch nochmal kennenzulernen. Und im Bereich von Antidiskriminierungsworkshops, die wir auch mit den Kindern machen, haben wir dann auch nochmal sozusagen nochmal einen weiteren Workshop mit euch konzipiert, worum es da ging, gerade diese Werte, die man in diesem Bereich Antidiskriminierungsarbeit auch kindgerecht vermitteln möchte, wie man das schafft und wie man da einen fußballnahen Workshop auch mit den Kindern konzipiert. Und das war so das Letzte, was wir da doch nochmal gemeinsam entwickelt haben. Und meine persönlichen Werte, da muss ich so ein bisschen nochmal in der Kiste kramen. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein erster Wert damals Freiheit war, weil ich so ein sehr freiheitsliebender Mensch grundsätzlich bin, aber auch ein sehr verbundener Mensch. Also auch so Loyalität war auf jeden Fall damals ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig war. Und ich würde grundsätzlich sagen, ich weiß nicht, ob es damals ein Wert war, aber auch so Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, das ist auch so ein Wert, der mich irgendwie verbindet.
Auf jeden Fall spannende Funktion für ein Leiter im Bereich Entwicklung, ne? Passt ja da gut rein. Lass mal kurz da einsteigen im Bereich Trainerentwicklung, weil wie kriegt ihr das denn bei euch hin? Weil ich glaube, das ist häufig auch ein Thema im Breitensport und in Vereinen. Ich nenne es jetzt mal Trainerschulung, Traineraus- und Weiterbildung, weil ihr macht ja zig Trainings, zig Camps, erreicht tausende Kids. Das machen ja nicht nur eure festangestellten Trainer, die jetzt an diesem Workshop teilgenommen haben. Wie kriegt ihr das denn hin, dass ihr irgendwie sicherstellt, dass auch die nicht festangestellten Trainer auf einem gewissen Niveau arbeiten können? Wie kommen die an Infos? So, wie ist denn da die Schulungsmethoden oder wie auch immer? Oder worauf achtet ihr vielleicht auch schon in der Einstellung? Was müssen die für Kompetenzen mitbringen?
Vielleicht noch so ein Einschub zur Fußballakademie, dass man da so ein bisschen grundsätzlich die Einordnung hat als Zuhörer, ist vielleicht nicht jedem Begriff, sollte natürlich jedem Begriff sein, aber ist
klar.
Klar, dass das nicht jeder sofort einordnen kann. Genau, bei uns in der Fußballakademie sind letztendlich mehrere Themenfelder vereint, also einmal dieses klassische Fußballschulenwesen, das heißt Camps, Fördertrainings, was man so kennt, also mehr in der Breite angeordnet. Wir haben aber auch Talentförderprogramme, die jetzt gerade so unterhalb des Nachwuchsleistungszentrums quasi ansetzen, also auch ein leistungsorientierter Bereich. Ich habe es gerade eben schon gesagt, BVB bewegt, also alles, was wir im Kontext Schule und Kindergärten machen, was auch ein riesen Wachstumsfeld mittlerweile ist, was auch bei uns in der Fußballakademie mit verankert. Und natürlich das Thema auch Internationalisierung, weil wir ja ein internationaler Verein, eine internationale Marke sind. Das heißt, nicht nur in Deutschland oder in deutschsprachigen Regionen unterwegs sind, sondern letztendlich weltweit und da den BVB präsentieren und Fußballentwicklung oder unser Verständnis von Fußballentwicklung auch in die Welt transportieren. Und das verbirgt sich alles in der Fußballakademie, wofür man viele...
Und du entwickelst es und leitest es, super.
Genau, natürlich mit vielen, vielen guten Kollegen und Kolleginnen, also mach das natürlich nicht komplett alleine, sondern haben ein gutes Team zusammen, aber wie du richtig sagtest, ist es natürlich sehr wichtig, die Werte, die Haltung, aber auch die Art und Weise, wie wir trainieren, an die Menschen am Ende, also natürlich an die Trainer und Trainerinnen weiterzugeben. Und das versuchen wir natürlich praxisnah vor Ort auf dem Platz. Versuchen das natürlich aber auch digital. Wir haben eine digitale Lernplattform, mit der wir arbeiten, mit der E-Academy, die wir gemeinsam mit Coach später entwickelt haben, sodass wir auch internationale Trainer entsprechend das zugänglich machen können. Aber es ist halt schon ein stetiges Nachjustieren, ein stetiges nah an den Menschen dran sein und auch gemeinsam Dinge zu entwickeln und nicht nur von oben reinzugeben. So arbeiten wir letztendlich ja nicht nur über einzelne Camps oder Wochen mit den Trainern und Trainerinnen zusammen, sondern über Jahre. Und ja, entwickeln gemeinsam Ideen, entwickeln gemeinsam aber auch Trainer. Und so schaffen wir es auch am Ende, die Qualität bei uns sicherzustellen.
Jetzt hast du ja nochmal die ganzen Bereiche ein bisschen aufgeschlüsselt, ne? Und meine Interpretation ist ja jetzt, also der Fußball ist irgendwie, oder der Sport eher gesagt, ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Wie unterscheiden sich denn die benötigten Skills, sage ich mal, ne? Wenn du jetzt Trainer einstellst, in welche, also quasi, was sollen die mitbringen, damit sie in welche Bereiche am besten reinpassen? Verstehst du meine Frage?
Ja, okay. Ja, verstehe ich. Ist auch eine richtig gute Frage und eine wichtige Frage. Ein Trainer ist ja nicht gleich ein Trainer, wie du richtig sagst, ne? Ein Trainer hat unterschiedliche eigene Voraussetzungen, hat auch ein eigenes Verständnis. Und wir fragen auch ganz oft am Anfang, gerade wenn wir jetzt neue Trainer und Trainerinnen einstellen bei uns, ja, wo siehst du dich denn eigentlich oder wo glaubst du denn deine Stärken zu haben? Wo möchtest du denn vielleicht auch hin? Also möchtest du leistungsorientiert sein? Möchtest du den Weg in den Nachwuchsbereich finden? Möchtest du mehr in der Breite arbeiten? Und dann haben wir ja noch andere Felder, wie wenn ich jetzt an den Kontext Schule zum Beispiel denke, dann geht es gar nicht darum, Fußball per se zu vermitteln, da geht es erstmal darum, die Kinder in Bewegung zu bekommen, die Kinder auch die Freude irgendwie in Bewegung spüren zu lassen. Gar nicht so sportartenspezifisch zu denken, sondern natürlich gerade im Kontext Kita oder Grundschule, erste, zweite Klasse, da geht es viermal darum, so ein bisschen die Lust bei den Kindern zu kitzeln nach Bewegung, Bewegungserfahrung, nach motorischen Fähigkeiten, die sie erlernen. Und das ist dann wieder ein ganz anderes Trainerfeld, als wenn ich auf dem Fußballplatz stehe und dann U12 zum Beispiel trainieren würde. Ne? Und ich glaube, dazwischen muss man total differenzieren und da ist es einfach wichtig, den Trainer auch irgendwie mitzunehmen und ihn auch so ein Stück weit dazu challengen, gerade beim Einstellungsprozedere. Und dann haben wir halt, wie gesagt, verschiedene Trainerprofile für uns entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, einmal im Bereich BVB bewegt, Bewegungsförderung, Das ist ein Bereich. Dann haben wir den Bereich wirklich Fußballentwicklung, wo es dann natürlich auch ein Stück weit in den talentierteren Bereiche geht, wo wir entsprechend ein Feld haben. Aber dann haben wir auch Trainer zum Beispiel, mit denen wir Workshops gemeinsam konzipieren oder die Workshops für uns halten. Entweder mal vor Kindern und Jugendlichen, aber wir arbeiten ja auch mit Partnern zusammen. Also es kann auch mal von einer Erwachsenengruppe sein, und so, die in diesem Bereich haben. Und dann haben wir auch Trainer, die für uns natürlich im Ausland arbeiten, die wiederum noch ein viel breiteres Portfolio mitbringen müssen. Und so unterscheiden wir und differenzieren wir letztendlich.
Was sind so die Unterschiede, würdest du sagen? Also, ne, wenn sind jetzt so die BVB bewegt Trainer, was würdest du sagen, sind so die Top 3 Social Skills, auf die du bei denen achten würdest?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, man ist da in erster Linie Pädagoge oder braucht zumindest mal ein sehr großes pädagogisches Hintergrundwissen. Weil man ist in der Vermittlung, man ist in der Vermittlung nicht nur von Fußballwerten, sondern natürlich auch von gesellschaftlichen Werten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann muss man letztendlich auch natürlich Sportarten übergreifend denken. Das heißt, Bewegungsabläufe, Koordination ist ein ganz wichtiges Thema, und halt auch in anderen Sportarten ein Stück weit fit zu sein, vielleicht selber auch andere Sportarten mal gemacht zu haben, also nicht Fußball. Kann auch andere Ballsportarten sein, ob es Basketball oder Handball ist oder vielleicht auch aus dem Turnen oder Klettern zu kommen. Also das hilft, wenn der Trainer, die Trainerin einfach ein breites Feld mitbringt, einfach sportbegeisterter Mensch ist, auch so ein bisschen diese Freude, diese Emotionen halt mitbringen, so selber so einem positiven Beispiel, glaube ich, voranzugehen, das ist halt extrem wichtig, weil für die Kinder ist der Trainer ein Vorbild oder der Mensch, der dann vor ihm steht mit dem BVB-Logo auf der Brust, das ist das Vorbild. Daran orientieren sich die Kids und wenn der aufblüht, wenn der mit Emotionen wirklich bei der Sache dabei ist, dann kann er auch unsere Werte und unsere Ideen verkörpern und rüberbringen. Und das sind so die Sachen, auf die wir am Anfang auf jeden Fall als erstes halt schauen. Und das sind so auch die Basics, die man ein Stück weit selber mitbringen muss.
Und wie unterscheidet sich jetzt so ein Trainer zu einem, den du eher im, ja, Talentbereich, Nachwuchsförderungsbereich einsetzen würdest?
Genau, also in unseren Talentförderprogrammen, die sozusagen auch unterhalb des Nachwuchsleistungszentrums halt ansetzen, da hast du natürlich die Kinder, wo du jetzt nicht den ganz hohen pädagogischen Anteil hast, weil die natürlich mit einer eigenen Motivation schon kommen, weil die natürlich entsprechend schon auch im Verein entsprechend ja gefördert worden sind. Die bleiben auch bei ihren Heimatvereinen, also bei uns ist das letztendlich ein Ergänzungstraining, was sie dort halt genießen. Das heißt, sie kommen schon mit einem ganz anderen Mindset sozusagen zu uns. Dadurch hast du halt mehr diesen Fußballaspekt. Das heißt, da geht es wirklich um, ja, das Kind technisch vor allem weiterzuentwickeln, ne? Im taktischen Bereich arbeiten wir da eher weniger. Aber da geht es natürlich so, individuelle Techniken zu vermitteln. Machen sehr viel spielerisch in Spielform, also gar nicht so rein in individuelles Taktiktraining oder Techniktraining, sondern wirklich in Spielform, in denen wir dort arbeiten. Und da in den Bereichen suchen wir halt Trainer, die da fit sind, die da Erfahrung haben, die auch so ein Stück weit das Potenzial in Kindern erkennen oder sehen, okay, wie kann ich das Kind an der Stelle noch weiterentwickeln und weiterbringen oder welche Lernumgebung muss ich am Ende zum Beispiel auch schaffen, um das Kind zu fördern. Das sind so die Fragestellungen, die dann sich eher ein Trainer im leistungsorientierten Bereich stellt. Da ist jetzt auch nicht unbedingt, dass man sagt, man braucht jetzt irgendwie eine A-Lizenz oder eine Fußballlehrerlizenz, ganz und gar nicht, sondern es geht natürlich auch darum, dass man mit der Altersklasse Kinder sich wohlfühlt und in dem Altersbereich auch gut vermitteln kann am Ende.
Ja, hast du in einem von beiden Bereichen schon mal eine Fehleinschätzung gehabt und musstest dann noch mal korrigieren oder hat es immer gepasst?
Du meinst, was die Personalauswahl angeht oder
Ja.
von euch? Ja, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Da macht sich, glaube ich, keiner von frei. Wir versuchen natürlich schon am Ende durch einen Einstellungsprozess, der sich dann auch über mehrere Stufen sozusagen zieht. Wir machen natürlich auch eine Lehrprobe, wo die Trainer mal bei uns reinschnuppern ins Feld, ob es jetzt bei BVB bewegt ist, dass man in den Kontext Halle Schule geht oder ob man wirklich sagt, okay, da geht mal im Ferienkurs im Camp oder halt beim Fördertraining mit dazu. Für die leistungsorientierten Programme, da kann man sich gar nicht direkt sozusagen, da wird man nicht direkt eingestuft, sondern das entwickelt sich mit der Zeit. Aber ist klar, wir arbeiten mit Menschen zusammen, und am Ende kann immer mal sein, dass man da auch eine Fehleinschätzung trifft und das passiert auch. Aber klar, wenn wir dann nicht feststellen, da passt jemand irgendwie zu uns nicht oder der tritt nicht so auf, wie wir uns das vorstellen und der lernt auch irgendwie nicht mit dazu, wenn wir uns ihm was mitgeben. Klar, da muss man sich natürlich im schlimmsten Fall voneinander trennen, aber ich glaube, das ist immer eine beidseitige Sache, also wie
Ja,
gesagt.
genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja der Punkt. Für den Gegenüber war es ja vielleicht dann auch eine Fehleinschätzung und dann ist es ja voll das Richtige.
Ja, ich finde es auch besser. Also ich finde es immer gut, Dinge auszuprobieren und auch zu sagen, okay, ich kann was noch nicht, ich möchte was lernen und auch so diese Neugierde dazu haben und sich auch als Mensch, als Trainer, als Trainerin weiterentwickeln zu wollen. So eine gewisse Ambition, die wir auch in unserer DNA drin haben, die setzen wir da natürlich auch voraus. Aber man muss auch sagen, okay, wenn einer sagt, okay, das ist irgendwie nicht mein Feld, ich fühle mich darin nicht wohl oder ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, dann finde ich es auch vollkommen legitim zu sagen, ey, das passt in dem Moment gerade einfach nicht zusammen. Lass uns einfach mal in ein, zwei Jahren vielleicht nochmal gucken, wenn du in deinem Studium weiter bist oder wenn andere Dinge sich vielleicht in deinem persönlichen Umfeld anders geregelt haben. Weil viele Trainer und Trainerinnen, mit denen wir arbeiten, sind halt alles sehr junge Menschen, die im Studium gerade sind oder vielleicht jetzt gerade so den ersten Job haben, sich vielleicht im privaten, persönlichen gerade auch irgendwie noch entwickeln. Und deswegen, ja, setzen wir dann natürlich keinen unter Druck. Und wenn er sagt, es passt jetzt gerade nicht, dann sagen wir, okay, kein Stress, dann gucken wir einfach zum späteren Zeitpunkt nochmal und mach erstmal dein Studium in Ruhe zu Ende und dann melde dich einfach nochmal. Finde ich genauso wichtig und genauso ehrlich, damit umzugehen.
Voll, voll schön. Jetzt haben wir schon ein paar Mal so dieses ganze BVB bewegt, riesengroße Thema so angeschnitten. Vielleicht willst du einmal kurz erklären, was es ist, weil wenn ich es richtig weiß, ist das ja auch nicht nur ein BVB-Thema, sondern auch mit mehreren Vereinen ein Thema, ne? Also erklär gerne mal, was wirklich der auch größere Zusammenhang ist, der da dahinter steckt.
Ja, gerne. In der Corona-Pandemie haben sich die Bundesliga-Vereine, insbesondere die Deutsche Fußballliga, sich Gedanken dazu gemacht, wie man entsprechend all den Auswirkungen, die jetzt Corona damals auch mit sich gebracht hat, insbesondere auch den Bewegungsmangel, den es aber schon vorher ja, gab und der sich jetzt nochmal durch diese ganze Pandemie und die ganzen Auswirkungen danach extrem beschleunigt hat, zusammengetan. Das heißt, ein Netzwerk aus Bundesliga-Vereinen, erste, zweite, teilweise auch dritte Liga, hat sich zusammengeschlossen und dieses Projekt Bundesliga bewegt ins Leben gerufen. Wir haben schon seit 2019 auch Schulprogramme gehabt und haben das dann unter den Dachmantel BVB bewegt gestellt. Und uns ist es da letztendlich extrem wichtig, Kinder in Bewegung zu bekommen, also die Bewegungszeit, die ein Kind in der Woche im Durchschnitt hat, grundsätzlich zu erhöhen, die Bewegungsqualität aber auch zu erhöhen. Und am Ende die Kinder ja, durch positive Erlebnisse, die sie bei Bewegung haben, Freude vermitteln, Selbstvertrauen zu vermitteln und sie vielleicht dann auch für den organisierten Sport am Ende zu begeistern. Und da sind wir mittlerweile an 30 Einrichtungen in Dortmund, werden das jetzt zur neuen Saison auch nochmal erhöhen auf fast 40 Einrichtungen, arbeiten primär mit Grundschulen zusammen und Kindergärten, das ist so unsere Hauptgruppe, mit der wir zusammenarbeiten, haben aber auch eine Förderschule und auch noch eine weiterführende Schule mit dabei, also sehr, sehr breit aufgestellt. Und die drei Säulen, die wir bei BVB bewegt haben, ist einmal, dass wir den Sportunterricht unterstützen, weil natürlich in Grundschulen sehr viele auch fachfremde Sportlehrer sind, wo wir dann einfach unterstützen mit reingehen. Du hast natürlich auch sehr große Klassenverbände dort. Wir haben den AG-Bereich, also dass wir gerade im offenen Ganztag, ne, der jetzt auch immer mehr, gerade in NRW, aber auch in anderen Bundesländern Einzug erhält, ne, mittlerweile gesetzlicher Anspruch auf Ganztag. Das heißt, die Eltern können ihre Kinder teilweise 16:30 Uhr im Ganztag entsprechend abgeben. Und dort ist natürlich auch die große Nachfrage nach Bewegungsangeboten da. Und das Dritte, was wir quasi haben, ist, dass wir auch so bewegte Pausen anbieten, also den Übergangsbereich von zum Beispiel einer Sportstunde bis dann hin zum AG-Bereich, sodass wir halt einfach die Zeitfenster, die an der Schule gegeben sind, nutzen, um Kinder halt in Bewegung zu bekommen. Und das ist unsere Hauptmotivation.
Und wie macht ihr das? Also bewegte Pause, erklär mal ganz kurz, was ist eine bewegte Pause?
Ja, letztendlich ist es eine normale Schulpause, in der wir halt verschiedene Bewegungslandschaften aufbauen oder Bewegungsspiele halt mitbringen. Früher, aus vielleicht der eigenen Schulzeit, kennt man auch noch ganz viele so Spiele, die man auf dem Pausenhof gespielt hat, die aber mittlerweile teilweise einfach in Vergessenheit geraten sind. Die Kinder auch natürlich. Thema Smartphone, Digitalisierung ist halt auch ein großes Thema. Das heißt, so einfache Spiele, Sportspiele, die man so kennt, gibt es halt teilweise einfach gar nicht mehr auf den Schulhöfen. Und die bringen wir wieder rein, bringen ein paar Spiele so mit, bringen unterschiedliche Bälle mit, wenn es irgendwie in der Nähe vielleicht einen Bolzplatz gibt, wo man draufgehen kann. Und so versuchen wir einfach diese wenige Zeit, die dann da ist, die Kinder dann halt nicht in der Klasse sitzen oder die ja, Sportstunden, die da sind, einfach so qualitativ zu gestalten, dass die Kinder möglichst viel nette Bewegungszeit am Tag haben. Man sagt ja so, in der Altersklasse sollen die eigentlich 60 Minuten am Tag mindestens in Bewegung sein und wirklich auch ja, ins Schwitzen sozusagen kommen. Also, und das versuchen wir aufrechtzuerhalten, weil es zeigen halt diverse Studien, dass es Kinder heutzutage einfach nicht mehr schaffen. Und das ist auch klar, wenn du bis 16:30 Uhr in der Schule bist, vielleicht dein Sportunterricht ausgefallen ist, du danach nicht auf den Bolzplatz gehst, du danach nicht im Verein bist, sondern zu Hause, keine Ahnung, vor der Konsole zum Beispiel sitzt, dann hast du halt keine Netto-Bewegungszeit, die halt 60 Minuten ist. Und das ist gerade bei der motorischen Grundentwicklung bei Kindern extrem wichtig, dass sie genau diese Erfahrung halt machen, diese Bewegungserfahrung.
Also abgesehen davon, dass es natürlich großartig ist und wenn dann eine Instanz kommt, ist das vielleicht auch noch mal ein anderer Hebeleffekt. Aber die erste Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist: All diese Punkte setzen ja jetzt eine intrinsische Motivation der Kinder voraus, oder? Und wie schafft, also ich sag mal jetzt in Sportunterricht müssen die, okay, dann unterstützt da jemand, der vielleicht auch noch mal anders ausgebildet ist als ein fachfremder Sportlehrer. Aber jetzt so eine bewegte Pause, ist es ja großartig, dass es dieses Angebot gibt. Nichtsdestotrotz funktioniert das Angebot ja nur, wenn die Person, die dort ist, es schafft, die Kids zu motivieren, daran auch teilzunehmen. Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks? Weil ich glaube ja nicht, dass grundsätzlich das Angebot fehlt für uns oder allgemein für Kinder, ne? In den Vereinssport zu gehen, auf den Spielplatz zu gehen, auf den Bolzplatz zu gehen. Aber wie schaffen wir es? Und jetzt so auch stelle ich es mir in der bewegten Pause vor, dass wir den Kids wieder zeigen, hey, es ist übel geil, hier jetzt rumzukicken oder über irgendwelche Seile zu springen oder whatever, ne, was man halt früher so gemacht hat. Wie schafft ihr das?
Ja, ich versuche die Frage mal so ein bisschen zu zerlegen, weil es jetzt sehr viele Teilaspekte waren, aber total wichtig. Also einmal intrinsische Motivation hattest du angesprochen. Natürlich kommt nicht mehr, und das ist ja gerade auch der Impuls, warum wir reingehen. Also man würde sich das natürlich wünschen, dass jedes Kind diese intrinsische Motivation hat. Ich würde sagen, auch ein Großteil der Kinder hat auch grundsätzlich diese Motivation, sich zu bewegen und hat irgendwie Bock darauf. Aber wenn ich dann so an die Organisation Schule denke, werden halt auch viele Dinge halt, ich sag mal in Anführungsstrichen gesehen, unterdrückt. Das heißt, okay, ich muss halt still sitzen im Unterricht. Ich habe dann vielleicht nur diese 45 Minuten Sportunterricht, wovon ich mich 30 Minuten umziehe mit vorher, nachher, wo ich dann 15 Minuten noch irgendwie vielleicht einmal durch die Halle renne und dann war es das. Also, das ist keine große Bewegungszeit. Da darf man sich, glaube ich, bei 45 Minuten Sportunterricht bei der ersten Klasse heutzutage da nichts vormachen. Das heißt, da können sie gar nicht ihre Bewegung ausleben. Dann hast du halt, wie gesagt, diese Pause, wo dann aber auch Pausenaufsicht ist, wo es vielleicht auch irgendwelche entsprechenden Einschränkungen gibt oder der Schulhof gar nicht so ausgestaltet ist, dass es da jetzt viele Möglichkeiten gibt. Also ganz viele unterschiedliche Voraussetzungen. Ja, die Kinder bringen schon die Motivation mit, aber wir, glaube ich, schaffen es leider auch, dass wir diese Motivation an gewissen Stellen immer wieder unterdrücken, weil wir es gerade als Erwachsener, als Organisation, als nicht passend irgendwie einstufen. Und ich glaube, da ist schon auch noch vieles, vieles zu tun an der Stelle. Und der zweite Teilaspekt deiner Frage, der ging ja mehr in die Richtung, okay, ja, es gibt doch eigentlich genug Angebote im Freizeitsport, im Vereinssport, würde ich auch teilen grundsätzlich. Aber natürlich muss man auch da, wenn man die Deutschlandkarte sieht, ein bisschen differenzieren. Ich glaube, da haben wir im Ruhrgebiet hier ein bisschen noch andere Voraussetzungen. Sehr großer Ballungsraum, wo sehr viele Menschen auf sehr engem Raum wohnen. Das heißt, du hast halt natürlich auch, gibt es noch Bolzplätze, aber nicht so viele. Natürlich gibt es auch noch Vereine, aber die Vereine, die gut aufgestellt sind, die Jugendarbeit machen, die sind total überlaufen. Da sind sehr viele Anmeldungen. Das heißt, viel, viel weniger Trainer und Trainerinnen eigentlich, als man normal annehmen sollte, sind dann teilweise auch in den Vereinen unterwegs. Das heißt, die können gar nicht die Anzahl an Spieler und Spielerinnen sozusagen bedienen. Das ist auch eine große Herausforderung für Vereine. Und im Moment, glaube ich, profitieren wir auch noch sehr stark davon, dass jetzt zum Beispiel Fußball auch so eine sehr populäre Sportart am Ende des Tages halt ist. Aber wir wollen ja eigentlich, dass Kinder auch möglichst viele Sportarten ausprobieren und dass sie möglichst viele unterschiedliche Sportbiografien am Ende auch sammeln. Gerade wenn man jetzt so in den Spitzensportbereich denkt, gibt es ja auch viele Biografien, wo Spitzensportler einfach sich sehr spät erst spezialisiert haben, weil sie einfach vorher sehr viel ausprobiert haben. Und ich glaube, da muss man auch den Kindern die Möglichkeit überhaupt geben. Und da ist die Vereinskultur, die Vereinslandschaft auch nicht immer wieder für aufgestellt, dass Kinder in allen möglichen Sportarten sich irgendwie ausprobieren können. Und dann haben wir natürlich auch, gerade jetzt hier im Ruhrgebiet, natürlich auch Bereiche, wo es Familien einfach nicht gut geht, wo nicht das nötige Einkommen auch da ist, um diese sozialen Voraussetzungen, die es ein Stück weit braucht, auch den Kindern mitzugeben. Und sei es halt nur die Sportausrüstung, sei es die Anmeldung im Verein, sei es das Hinbringen zum Sportplatz oder zur Turnhalle. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, die dann so vom Elternhaus angenommen wird oder an das Elternhaus auch gestellt wird, die ist einfach heutzutage nicht mehr gegeben. Also wir haben ganz viele Kinder, wo es an den Basics teilweise schon scheitert. Ob es dann die Turnschuhe sind für die Halle, ob es das Wissen darüber ist, wo der nächste Sportverein ist, oder auch entsprechend andere Bindungen zu Vereinen irgendwie gar nicht vorherrschen. Und das macht es halt so schwierig, auch für Kinder überhaupt dann überhaupt in den Fußball, in den Sport organisierter Natur zu gehen.
Ja, also ist ja jetzt auch, wie du es beschrieben hast, ne, kein Geheimnis hier mehr. Kinder oben reinkommen, kommen in allen Sportarten an der Spitze auch unten raus. So, das ist ja die Grundprämisse. Und auch das, was du ansprichst, ne, also wir hatten auch vor 3, 4, 5 Jahren bei Home of Goals irgendwann mal den Punkt, wo wir gesagt haben, hey, bleiben wir nur im Fußball, bleiben wir nur im Sport, erreichen halt die Kinder, die sowieso die Möglichkeit haben und schon diese ganzen Sportwerte mitbekommen, weil sie sowieso im Verein sind. Und da haben wir uns ja dann auch ganz klar dagegen entschieden und sind dann auch an Schulen gegangen, wo wir alle abholen können. Und so ähnlich ist es ja da auch. Also ich stelle bewusst jetzt die Frage provokant, okay? Weil ich weiß, dass da ist das meiste Wissen versteckt hinter provokanten Fragen. Weil jetzt habt ihr ja die Möglichkeit oder die DFL und sagt, ey, liebe Schulen, wir geben euch 5.000 Euro, davon kauft ihr jetzt das, das, das und das Spiel, stellt es dahin, dann können die Kinder das bitte spielen. So. Und ich glaube, wir haben beide schon genug Erfahrung gesammelt, dass das eben nicht funktioniert, sondern da liegen dann die Seile, da liegen die Bälle, da, was auch immer. Ne? Aber was verändert sich jetzt, wenn BVB-Trainer da hinkommt und auf einmal bewegen sich alle, wo sie ja davor auch schon die Möglichkeit gehabt hätten, aber es eben nicht passiert ist? Also meine Frage geht so ein bisschen, was sind die Tipps und Tricks vielleicht auch an Lehrer, an andere Trainer, wo halt kein BVB-Trainer in der Pause ist, um vielleicht trotzdem so eine Pause cooler, bewegungsreicher, wie auch immer zu gestalten.
Ja, ich glaube, das geht ja auch so ein Stück weit in den Trainerbereich. Wir haben halt eine Riesenchance als Trainer, als Trainerin, wenn wir mit dem BVB-Logo genau in diese Schule, die du jetzt gerade beschrieben hast, reingehen. Also du hast ja eben auch gefragt, was sind die unterschiedlichen Profile? Und ich habe ja gesagt, ne, pädagogischer Hintergrund, aber auch die Freude, den Spaß daran, als Sportmensch irgendwie vorwegzugehen. Und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung in die Schulen reingeht, dann ist das ja quasi ein Feuerwerk, was man da abfackeln kann sozusagen. Wenn man da mit dem BVB-Logo reingeht, dann motiviert man entsprechend genau dieses Material zu nutzen. Dann ist man aber am Ende auch Multiplikator. Also wir schaffen es dann natürlich auch, die Lehrer, die Lehrerinnen mitzunehmen, so diese Kultur an der Schule zu verändern und zu sagen, ey, wie wichtig eigentlich es ist, dass die Kinder sich mal austoben, dass sie entsprechend mal auf dem Schulhof da wirklich unterschiedliche Dinge ausprobieren, dass sie nach einer Sportstunde geschwitzt sozusagen in die Kabine gehen und einfach mal, ja, irgendwie komplett sich da verausgabt haben, weil genau dann die Lehrer auch die Rückkopplung geben, ja, dann ist die Aufmerksamkeit da in der Klasse, dann ändert sich das Sozialverhalten auf einmal von den Schülern und Schülerinnen. Sport kann ein total wichtiger Hebel sein und dann merken die Organisation, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch, okay, das geht ja auch, wenn der Trainer mal nicht da ist. Wir haben die Sachen ja dann hole ich die mal raus, weil ich weiß, ich habe nachher Deutsch und jetzt hilft es, wenn die Kinder hier einfach mal sich bewegen und auspowern und dann wieder aufnahmefähig sind. Und so glaube ich, ist es eine Riesenchance für den Trainer, für die Trainerin, auch genau diese Erfahrungen mitzugeben und gleichzeitig auch seine Vorbildfunktion sozusagen da ein Stück weit zu nutzen. Und das Feedback, was wir von unseren Trainern und Trainerinnen bekommen, die in dem Bereich sind, ist sehr, sehr positiv, weil es nochmal eine ganz andere Komponente im Trainerwesen mit reinbringt, weil ja die Trainer da von allen Kindern und Lehrern sehr positiv empfangen werden. Und merken, welchen Einfluss sie auf diese Kultur in dieser Schule zum Beispiel halt haben. Und dass es eine totale Nachhaltigkeit dort auch möglich ist, sicherzustellen. Und dass es im Fußball manchmal sehr, sehr schnelllebig halt ist und man jetzt ein Jahr eine Mannschaft trainiert, okay, dann sind die Kinder nächstes Jahr vielleicht bei einer anderen Mannschaft, beim anderen Trainer. Und wenn ich an der Schule bin, dann begleiche ich die Kinder ja teilweise über 4 Jahre. Dann kommen die Viertklässler, die bei einem war, die danach im Sportunterricht sind. Dann sind die Erstklässler vielleicht zuerst da. Also ja, das ist, glaube ich, total wertvoll, diese Erfahrung, die man da sammelt. Ich durfte das Ganze, wie gesagt, in meinem FSJ damals ein Jahr erleben. Und das sind so Dinge, von denen zehrt man, glaube ich, das ganze Leben, von den Erfahrungen, die man da sammelt.
Voll, ja. Also ich denke, genau, da darf man jetzt auch keine Illusion haben, wenn da eine externe Person an die Schule kommt, die dann auch noch ein BVB-Logo auf der Brust hat. So, das sind Sachen, die kann der Lehrer, der dort tagtäglich arbeitet, schon mal per se nicht leisten. So, aber ich denke, was sie leisten können, also und auch die Wahrnehmung der Kinder, ne? Fremdperson, die verurteilt mich noch nicht, die hat Bock, Spaß mit uns zu haben, so, ne? Manche Lehrer. Also Schüler-Lehrer-Beziehung, die ist ja auch immer subjektiv. So mancher Lehrer kann diese Funktion oder diese Rolle gar nicht einnehmen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört bei dir erstmal Bewusstsein als Lehrkraft in dem Sinne oder Pausenaufsicht in dem Sinne haben, dass Sport nicht nur für den Moment jetzt gerade cool ist, ne, dass die Kids da abfetzen können, sondern dass die Stunden danach vielleicht auch besser ablaufen, fokussierter, ruhiger, wie auch immer, erstmal dieses Bewusstsein haben. Dann, was ich als zweites jetzt verstanden habe, ist so erstmal die eigene Motivation irgendwie, so das erstmal auszustrahlen, dass es voll cool ist, jetzt hier sich zu bewegen, eh. Und das Dritte, und das ist für mich mit das Wichtigste, was du angesprochen hattest, das hast du nicht so konkret angesprochen, das habe ich so zwischen den Zeilen und auf Basis deiner Werte gelesen, ist so, wie soll ich das ausdrücken, ein bisschen weniger Regeln und ein bisschen mehr Freiheit, ja. Halt auch auf dem Pausenhof, weil wenn ich mich an meine Schulzeit oder auch ehrlich gesagt an die Schulzeit heute erinnere oder mir das anschaue, ist ja die Pausenbetreuung jetzt kein Spielpartner, sondern eher Polizei.
Ja, und vor allem, also ich finde auch, also dass wir gerade im Moment, also wenn ich jetzt noch angucke, es kommt jetzt zum Beispiel noch der gesetzliche Anspruch auf offenen Ganztag, das heißt, jeder Erstklässler, der nächstes Jahr jetzt zumindest in NRW so eingeschult wird, haben die Eltern offene Betreuung Ganztag, dann wie gesagt bis 16, 16.30 Uhr und sogar in den Ferienzeiten gibt es auch Betreuungszeiten. Das heißt, erstmal werden die Anforderungen an jetzt zum Beispiel OGS und Schule immer größer, immer mehr sollen die Kinder ihre Zeit dort verbringen, was ja nachvollziehbar ist. Aber dann müssen wir uns ja schon die Frage stellen, was machen denn die Kinder dort den ganzen Tag? Irgendwann sind die Hausaufgaben gemacht, irgendwann ist das Mittagessen gegessen, irgendwann ne, haben sie dann die letzten Dinge halt gemacht. Und dann wollen die Kinder sich bewegen, dann wollen die ihre Freiheit haben. Dann habe ich aber vielleicht nur zwei Erzieher für dann irgendwie 40, 50, 60 Kinder, die alle gleichzeitig irgendwie individuell betreut werden möchten. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen ist es ja halt total so wichtig und wertvoll natürlich, dass wir uns dort engagieren, aber halt auch so ein Stück weit den Bedarf aufzuzeigen und diese Kommunikation auch in der Gesellschaft, in die Gesellschaft reinzubringen. Das versuchen wir auch zum Beispiel über dieses DFL-Netzwerk zu zeigen. Es ist nicht nur damit getan, dass wir jetzt einfach einen rechtlichen Anspruch formulieren, sondern der muss qualitativ innerlich gefüllt werden. Und da spielt aus meiner Sicht Sport eine extrem wichtige Rolle, weil wenn wir das nicht schaffen, die Kinder dort in Bewegung zu bringen, die Freude an Bewegung zu vermitteln, sie vielleicht auch für eine Sportart zu begeistern und dass die Kinder mal merken, ey, ich bin in was gut, ich kann irgendwie Touren springen, Fußball, Handball, ich kann irgendwas richtig gut, ich kann mir da mal auf die Schultern klopfen. In der Schule bin ich vielleicht nicht der Beste, aber im Sport, da habe ich auf einmal ja, eine Ambition, da habe ich auf einmal entwickle ich dort einen Ehrgeiz. Und wenn wir es da nicht schaffen, die Kinder bis 16.30 Uhr abzuholen, dann frage ich mich, wo soll das dann heutzutage noch passieren? Und deswegen finde ich halt, da hat man als Trainer einen ganz wichtigen Auftrag und man kann sehr viel auf kurzem Wege dort schon beeinflussen. Und eine Sportbiografie des Kindes kann dort starten und irgendwie einen weiteren Weg gehen, ob der Leistungsbereich startet oder ob der Mensch am Ende des Tages einfach sportbegeistert bleibt, gesund aufwächst, einen gesunden Lebensstil hat. Und dann haben wir schon 100% erfüllt.
Und das Geile finde ich, diese Kinder sind ja auch wieder Multiplikatoren. Also die haben ja auch Geschwister, die haben bestenfalls Eltern oder ne, ein Umfeld. Und da wird ja dann weiter multipliziert, irgendwie in gewissermaßen auf andere Augenhöhe, was ja total. Irgendwie auch...
Vielleicht eine kleine Story da am Rande, was sie letztens in der Kita mir die Kita-Leitung erzählt hat. War ganz lustig, wir machen mit den Kindern halt auch so ja, Spiele oder so Rituale, die immer wieder so halt stattfinden in dieser Einheit. Und dann hat das Kind das Spiel quasi mit auf die Hochzeit, die waren irgendwo auf eine Hochzeit eingeladen und hat das Kind wohl irgendwie die ganze Hochzeit da gecrashed und dann mussten alle irgendwie so ein bestimmtes Spiel, was wir halt mit den Kindern machen, mussten da die ganze Hochzeitsgesellschaft machen und die Eltern kamen dann und haben das irgendwie erzählt und fanden aber alle total cool, also alle waren irgendwie begeistert davon, das hat alle so in Stimmung gebracht und zusammengebracht und nur weil das Kind genau dieses Spiel adaptiert hat und gesagt hat, Mama und Papa, das ist so cool, was wir in der Kita machen, ich will das jetzt hier mit euch auch mal ausprobieren.
Cool. Weißt du, was das für ein Spiel war?
Nee, weiß leider nicht, man muss sich nochmal genau nachfragen, aber es war eins auf jeden Fall dieser Spiele, die wir auch immer in den Bewegungsstunden in der Kita halt machen. Genau, aber eins davon hat sie sich vorausgesagt.
Und das ist so schön, weil ja. Das ist auch nochmal das, was du ja auch eingangs gesagt hast, ne? Wenn du ein Trainer bist oder auch ein Lehrer von mir aus, dann hast du natürlich deine 10, 20, 30 Kids vor dir, aber das ist halt nur Teil der Wahrheit, weil du hast auch das ganze Umfeld von diesen 10, 20, 30 Kids in gewissermaßen vor dir. Und ja. Das ist natürlich enormer Einfluss, den du da nehmen kannst.
Ja, und ich glaube, natürlich ist es schön, wenn man im Leistungsbereich arbeitet und wenn man Erfolg hat mit seiner Mannschaft, ob es jetzt ein Mannschaftserfolg ist in Form vom Titel, von Aufstiegen oder individuellen Entwicklungserfolgen, was ja bei uns auch ein großes Thema mittlerweile ist, dass wir die Spieler eher individuell entwickeln wollen, gar nicht mehr so diesen Mannschaftserfolg in den Vordergrund stellen. Das ist natürlich ein schöner Bereich, das ist aber auch aus meiner Sicht ein Stück weit eine Nische, in der man arbeiten kann, weil da gibt es auch ja nicht so viele Trainerpositionen. Und ich glaube, immer wichtiger wird halt dieser Breitenbereich, ne? Dieser nicht nur breiten Fußball, sondern breiten Sportbereich. Weil auch die Vereinslandschaft das gar nicht mehr so sicherstellen kann. Und wenn wir da natürlich mit unseren Strukturen nicht vorweggehen und ganz viele Trainer und Trainerinnen, die für uns arbeiten und in dem Bereich tätig sind, an den Schulen genau diese Arbeit machen und in den Kindergärten. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man das auch sieht. Das muss nicht nur dieser Leistungsbereich sein, ich muss nicht nur dann der zukünftige, keine Ahnung, U17, U19 Trainer werden, sondern ich kann genau auch in so einem Bereich mich entwickeln. Und auch sehr Positives für mich heute halt rausziehen und am Ende auch stolz auf meine Leistung sein als Trainer, was ich halt dort im Kontext jetzt zum Beispiel Schule, Kita entwickelt und beeinflusst habe. Und das ist dann natürlich, muss jeder für sich selber ranken, wie er das für sich sieht, aber in meinem Ranking ist das mindestens genauso hoch angesiedelt, als wenn ich irgendwie mit einer Mannschaft aufsteige. Und wenn ich da gerade den Kindern, die es total nötig haben, wenn ich da die Startvoraussetzung so positiv beeinflussen kann, dass ich weiß, okay, die werden ihren Weg gehen, unabhängig vom Elternhaus, unabhängig vom sozialen Einkommen, unabhängig von den Sporterfahrungen, die sie schon haben. Aber ich habe es geschafft, dass dieses Kind, keine Ahnung, irgendwann im Volleyball mal in der Mannschaft spielt und irgendwie Bock darauf hat, was vorher vielleicht nie möglich gewesen wäre. Finde ich das als Leistung eines Trainers mindestens genauso hoch anzurechnen.
Voll. Jetzt hatten wir es ja schon gerade davon. Vorerst letzte abschließende Frage nochmal in diese Nische rein, so provokant. Jetzt die DFL ist natürlich eine Instanz, auch mit finanziellen Mitteln. Ihr seid eine Instanz, aber du hast ja jetzt gesagt, ihr erreicht 30 bis 40 Schulen. Super, also viel und hilfreich und so weiter. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Schulen wir halt auch nicht erreichen und die auch halt nie die Möglichkeit dazu haben, weil auch Menschen sind limitiert und Zeit ist limitiert. Aus deiner Erfahrung jetzt mit seit 2019, ne, seid ihr an Schulen, was sind so die Punkte, die du irgendwie mitgeben kannst, worauf Schulen achten können, Lehrer ein bisschen die ein oder andere Stellschraube drehen können, wenn halt es dem BVB oder in einem anderen Bundes oder wem auch immer nicht möglich ist, dass diese Schule halt beispielsweise Teil vom BVB bewegt wird.
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine gewisse Offenheit für Sport zu haben und Sport als bedeutenden Inhalt zu sehen für den Schulkontext, weil leider Sport oft auch gestrichen wird oder fachfremd unterrichtet werden muss. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man einfach versucht und einfach mal vielleicht sogar als Schule selber reflektiert, okay, wie viel Sport, wie viel Bewegung haben denn eigentlich unsere Kinder? Und so einfache Beispiele wie zu sagen, versuchen halt, dass es keine Einzelstunden Sport gibt, sondern auch Doppelstunden, weil dann erhöht man schon mal die Zeit, weil man sich nur einmal umziehen muss sozusagen. Und bei 2x45 Minuten wissen wir halt, dass das halt am Ende des Tages mit Umziehen die 45 Minuten zu kurz sind. Also das sind so kleine Stellschrauben. Und wenn ich fachfremd unterrichte, was ja ganz normal passiert an Grundschulen, dass ich einfach da versuche, natürlich gibt es dort Weiterbildungsangebote, aber dass ich mich vielleicht in meiner Umgebung, in meiner Region einfach an Vereine, wenn es Profivereine gibt, aber es gibt auch ganz gute Breitensportvereine, nochmal richte und frage, okay, habt ihr vielleicht irgendwie einen Workshop, kann ich mal bei euch hospitieren, kann ich mal vielleicht reinschnuppern und mir so ein paar Spiele einfach mal raussuchen, die ich mit in die Schule nehme. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man selber auch so eine gewisse, ja, Offenheit hat und sich da entwickeln will. Und es einfach total wichtig empfindet, Bewegung zu vermitteln. Und dann, glaube ich, findet man heutzutage auch genug Wissen, um sich dazu zu entwickeln.
Kann sein, dass das eine absolut subjektive Wahrnehmung von mir ist, ja. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, ich sehe das an Schulen, aber ich sehe das auch im Trainingsalltag. So diese Sorge, also ich habe mir vorhin auch geschrieben, Sorge, dass es kracht, weil wenn ich ein gut ausgebildeter Pädagoge bin und ne, so jetzt auch das Trainerprofil, das du vorhin beschrieben hast, dann jetzt mal wirklich plump formuliert ist so, ich gehe mit 20 Kids auf dem Bolzplatz, schmeißt da 3 Bälle rein, lass die kicken. Und ich sage dir, nach einer Minute kracht's das erste Mal. Und das ist auch fein und das ist auch gut und, ne? Und dann ist der soziale Lerneffekt erst da. Aber ich habe das Gefühl, und jetzt nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Trainingsplatz, im ganz normalen Alltag, dass diese Sorge super hoch ist bei Trainern, bei Lehrern, dass es eben kracht und dass alles versucht wird, dass dies halt nicht passiert. Also deshalb gibt es so viele Regeln. Auch im Training, ne? Im Fußballtraining, im was auch immer Training, lauf um dieses Hütchen, mach dies, mach jenes und spiel den Pass jetzt dorthin. Und wenn man eben auch solche Angebote, die werden ja häufiger in, ich sag mal, Brennpunktregionen, ne, umgesetzt. Wie ist denn da so deine Erfahrung, Thema Sorge, dass es kracht, es auch mal krachen zu lassen? Was für Skills brauche ich dafür, damit ich damit gut umgehen kann? Ja, shoot.
Gute Frage. Ich glaube, es ist aber das, was du eingangs gesagt hast, extrem wichtig, dass wir es verstehen, eine Lernumgebung zu schaffen, wo genau das passiert. Aber am Ende ist das auch förderlich, nicht nur für Sport und Bewegung, sondern auch für die Charakterbildung, für das soziale Umfeld, meine ja, soziale Komponente, die ich halt als Mensch auch mitbringe. Und da wollen wir die Kinder und Jugendlichen ja auch entwickeln. Welches Kind kommt auf die Welt und ist dort entsprechend auch geprägt, sondern wir prägen ja die Kinder am Ende des Tages mit dem, was wir ihnen mitgeben, was wir vermitteln. Natürlich bin ich da mal in der Sporthalle mit 20 Kindern. Und wo es dann mal kracht, ne? Wo es dann auch bis hin zu ja, fast schon Gewaltformen übergeht, weil die Kinder das vielleicht auch in ihrem persönlichen sozialen Umfeld so kennenlernen mussten am Ende des Tages und gar nicht wissen, dass das, was sie gerade tun, nicht das ist, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, als Trainerin ist es total wichtig, mit diesem Mindset einfach reinzugehen, zu wissen, okay, das kann passieren, das liegt jetzt nicht an meiner Trainingsübung oder in einem Spiel, sondern das kann passieren, weil die Kinder so geprägt sind. Okay, und wie kann ich dann auf die Kinder eingehen? Natürlich muss man erstmal den Druck dann halt rausnehmen, man muss die Emotionen runterfahren. Man muss natürlich auch mit einer gewissen Autorität auftreten. Ne? Also man hat natürlich auch eine autoritäre Stimme an der anderen Stelle mal vielleicht. Man muss aber auch durch sein Auftreten sagen, okay, das ist jetzt ein Regelverstoß, ne, bis hierhin und nicht weiter. Dass es aber natürlich auch ein gewisses Aushalten braucht und sagen, okay, es braucht Zeit, das zu entwickeln, so eine Charakterbildung, soziale Entwicklung. Das geht nicht von heute auf morgen, das kann ich nicht in der einen Stunde alles reinwerfen, sondern da muss ich vielleicht mal ein halbes Jahr mit den Kindern arbeiten. Und diese Erfahrung haben wir schon gesammelt, wenn Trainer und Trainerinnen das mitbringen, wenn sie sich da bewusst drauf einlassen, wenn sie aber auch ja, die Kinder dann sozusagen in die Pflicht nehmen und zu sagen, okay, das und das machen wir, das und das machen wir hier aber nicht, dann kann sich über Wochen, über Monate auch extrem was entwickeln, weil der Trainer, die Trainerin ist halt das Vorbild, ist jemand, zu dem die Kinder aufschauen, ist eine neutrale, eine dritte Person, die einfach erstmal reinkommt, ist nicht der Lehrer, ist nicht die Mama, ist nicht der Papa, ist nicht der Vereinstrainer, sondern ist eine komplett neue Person. Und ich glaube, da kann man mit diesen Voraussetzungen kann man extrem viel bewirken. Nur es ist halt wichtig, dieses richtige Mindset mit reinzubringen. Es liegt nicht an meiner Übungsform. Es ist ganz normal, dass die Kinder mal hier aneinander geraten, sich ungerecht behandelt fühlen und aufeinander losgehen. Das kann passieren. Das ist einfach das soziale Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir es nicht sind, die das vermitteln, wer soll es am Ende vermitteln? Und diese Frage muss man stellen, glaube ich.
Das finde ich super wertvoll, weil es ja auch ein bisschen Rollenverständnis, ne? Und ja. Die Frage ist, ist deine Aufgabe als Trainer, dass die Übungsform hier, oder als Lehrer, wie auch immer, ne, dass deine Übungsform hier gerade gut läuft oder dass die Kinder sich bestmöglichst entwickeln? Also das sind ja schon mal so, ne, das sind ja zwei Zielfragen, über die man sich klar sein muss. Und da sind wir auch übrigens wieder beim Thema Freiheiten geben, Regeln, durch Regeln einschränken und so weiter. Und das Zweite habe ich vergessen. Ich dachte, hey, ja, ich kann es mir jetzt merken, muss ich jetzt nicht aufschreiben, aber schade, es war ein richtig guter Gedanke, der kommt nochmal.
Ja, genau, aber das sind ja dieser Perspektivwechsel, den man halt einnehmen muss. Ne? Ich meine, im Fußball, durch Kinderfußball, die Reformen, die wir jetzt gerade da haben, merken wir ja auch, okay, mit klaren Übungsabläufen, mit klaren Regeln, also wir brauchen Regeln als Schlüssel sozusagen, um Spielformen zu verändern, um entsprechende Provokationen auch reinzubringen, um neue Umfelder für die Kinder zu schaffen, auf dem Fußballplatz sozusagen. Aber ja, ich glaube, es ist halt wichtig, das zu verstehen, zu wissen, okay, an welchen Stellschrauben drehe ich gar nicht und bin ich jetzt gerade mehr der Pädagoge, der reingeht, oder bin ich mehr derjenige, der darauf Wert legt, dass die Technik, dass die Übung sauber gemacht wird. Und wenn wir im Kontext BVB bewegt sind, dann legen wir natürlich auch Wert und gucken hier und da schon, dass wir Kindern was beibringen und vermitteln. Aber da ist der erste Impuls zu sagen, okay, wir gehen rein, wir gucken, dass erstmal alle in Bewegung sind, wir gucken, dass alle sich motorisch entwickeln. Wir gucken, dass alle mit Freude mit und mit, ja, mit Freude miteinander umgehen und an Sozialverhalten arbeiten. Und wenn wir das schaffen, dann ist so eine Unterrichtsstunde oder so eine AG sehr, sehr viel wert. Und dann ist es nicht wichtig, dass sie da rausgehen und sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie besser schießen oder besser den Ball mitnehmen, wenn ich jetzt vielleicht mal eine fußballspezifische Übung habe. Das ist dann ein Zeitweg, den man gerne mitnimmt, und durch die vielen Erfahrungen, die sie halt sammeln, werden sie das auch sicherlich mit der Zeit hinbekommen, weil so ist es ja im Kinderfußball mittlerweile auf dem Sportplatz auch gelebte Praxis.
Ja, mein Gedanke ist wieder zurück. Ich habe mir gleich direkt aufgeschrieben, was du nämlich gerade auch angesprochen hast, dieses ich kann besser schießen, passen, rennen und so weiter, passiert ja sowieso. Also ich muss mich ja gar nicht entscheiden, quasi durch Wiederholung und so weiter. Und für mich, ich bin da auch sehr, bei mir kracht es regelmäßig, aber weil ich halt auch davor nicht einschreite, ich stelle nicht so viele Regeln auf, ich lasse erstmal machen und so weiter, weil ich mir denke, im Ernst, lieber kracht es völlig, wenn ich dabei bin, als nach der Schule und die wissen nicht, wie die damit umgehen sollen. Weil das passiert ja sowieso. Also wir müssen ja nicht glauben, wenn es bei dir im Unterricht nicht gekracht hat, sind es alles liebe, nette Kinder und die gehen Händchen halten nachher nach Hause und setzen sich da zusammen hin und räumen danach die Spülmaschine ein, putzen zu Hause. Ja. Das passiert ja nicht. Also es kracht ja sowieso. Und dann ist es mir lieber kracht's, wenn ich dabei bin und die können lernen, hey, was ist vielleicht ein Alternativverhalten, was mich auch zum Ziel bringt, als wenn ich nicht dabei bin. Aber dafür muss ich es halt auch bewusst mal krachen lassen, oder?
Ja, ich glaube, dass da aber auch zum Beispiel die Komponente auch Elternhaus extrem wichtig ist, weil wir haben auch zum Beispiel schon hier und da auch gerade bei Camps von uns halt festgestellt, wenn die Eltern die Kinder beobachten, jetzt zum Beispiel beim Fußballtraining bei uns an der Akademie und selber so ein Störgefühl entwickeln, dass sie jetzt denken, okay, mein Kind wird jetzt ungerecht behandelt, weil Person X oder Y hat das Kind geschubst, hat sich in der Reihe irgendwie vorgedrängelt, keine Ahnung, hat irgendwie gefoult und es wurde nicht gepfiffen. Das heißt, wenn wir als Eltern schon selber reingehen und sagen, ja, mein Kind wurde jetzt aber ungerecht behandelt oder mein Kind hat das und das widerfahren, ne, dann geht, das Kind hat das in dem Moment vielleicht gar nicht wahrgenommen. Das Kind hat gesagt, ja, der hat mir den Ball weggenommen, hole ich mir den wieder, ne? Ich will ja ein Tor schießen, ne? Oder ich wurde gefoult, bin vielleicht einfach nur hingefallen und will jetzt aber wieder den Ball haben, ne? Oder ne, andere Sachen. Und ich glaube, dass wir da manchmal so eine falsche Wahrnehmung haben, dass wir glauben, wir müssen dann irgendwie alles kommentieren oder korrigieren, was dort auf dem Fußballplatz auch dann teilweise halt stattfindet. Und mein Kind sozusagen nur alleine sehen. Aber das Kind spielt in der Gruppe, spielt in der Mannschaft, spielt mit anderen Kindern zusammen. Und dieses soziale Umfeld, wo das Kind in diesem Moment drin ist, das entscheidet am Ende des Tages auch, wie sich die Kinder entwickeln. Und wenn wir immer von außen reingehen und sagen, das muss so oder das muss so sein oder der darf nur den Ball so mitnehmen oder das war ein Foul, ich glaube, dann nehmen wir den Kindern alles weg, was sie eigentlich haben sollten. Und natürlich sind wir als Trainer die Instanz, die dann moderieren, die dann natürlich reingehen, wenn es, wie du sagst, wenn es kracht. Und dann die richtigen Fragen zu stellen, was ist jetzt passiert und wie können wir das lösen. Ne? Also, dass wir halt dann moderieren und diese Situation auflösen und den Kindern aufzeigen, ey, so gehen wir nicht miteinander um. Das heißt aber nicht die Frage, wer hat angefangen, sondern die Frage ist, was ist eigentlich passiert und warum seid ihr jetzt gerade so emotional aufgeladen? Und ich glaube, das ist eine ganz andere pädagogische Arbeit, die wir dann leisten müssen auf dem Platz. Und ich glaube, es fehlt nur an der einen oder anderen Stelle einfach noch dieses Bewusstsein, gerade wenn es in diesen Leistungsbereich reingeht oder gerade wenn Eltern die Wahrnehmung von ihrem Kind haben, mein Kind ist ja viel besser, mein Kind ist ja der beste Dribbler, der beste auf dem Platz, schießt die meisten Tore, mein Kind muss ja. So, und ich glaube, da tun wir ganz viel Falsches, wenn wir da in diese Richtung denken, sondern wir sollten das Kind einfach dann Kind sein lassen. Und alle anderen Faktoren werden dann die Trainer auf dem Platz entsprechend auch lösen.
Vertrauen ist das, liebe Eltern. Vertrauen.
Ja, Vertrauen. Ja, extrem wichtig. Extrem wichtig. Glaube ich auch in der Entwicklung der Kinder. Also ich glaube, wir müssen den Kindern auch einfach vertrauen. Wie gesagt, es gibt Grenzen, es gibt Regeln, absolut. Brauchen wir nicht drum rumreden. Aber wir müssen das Vertrauen halt haben. Und wir müssen die Kinder immer wieder neue, wir nennen das auch Lernumgebungen bekommen, wo sie halt gefordert sind. Gefordert als Mensch sind, mit Situationen umzugehen oder natürlich auch als Spieler halt sind. Und wenn man das jetzt mal ganz, ganz, ganz weit und groß denkt, was wir jetzt hier an der Stelle vielleicht gar nicht machen sollten, aber wenn du irgendwann ein Spieler bist, der im Profistadion spielt, vor bei uns über 80.000, dann hast du auch an der Seite, der dich irgendwie dann noch mitgibt und sagt, wie gehst du jetzt mit der Stresssituation um? Wie gehst du jetzt mit der Drucksituation um? Was machst du, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift? So, das heißt, spätestens wenn Eltern einen Anspruch haben, ein Kind muss da auch mal irgendwo ankommen, was natürlich der falsche Anspruch ist, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Wenn ich selbst diesen Anspruch hätte, dann muss ich ab dem ersten Moment mein Kind Kind sein lassen. und mein Kind Fußball spielen lassen und selber mit den Situationen auskommen. Weil nur so entwickelt sich das Kind charakterlich und sportlich und fußballerisch.
Ja,
und wenn ich das nicht mache, dann nehme ich mein Kind ab dem ersten Moment diese Chance einfach weg.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe vielleicht dazu wirklich, also ich bin ja Mentaltrainerin und habe Spieler bei mir und auch Spieler im Leistungsbereich bei mir. Und vor ein paar Wochen, und ich habe was geheult vor Glück, weil es mich so glücklich gemacht hat, hat eine Mutter bei mir angerufen und hat mich gefragt, ob ich auch bereit wäre, sie zu coachen, weil sie hat jetzt gemerkt, dass sie so viele von ihren Grenzen auf ihr Kind adaptiert, dass sie voll oft nicht klarkommt mit dem Druck, mit den Herausforderungen, die es da gibt und so, und das dann immer wieder bewusst oder unbewusst auf ihr Kind rüberpackt. Und sie will das gar nicht, aber sie kriegt es nicht hin, ob ich bereit wäre, sie dabei zu unterstützen. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist so toll, weil genau das ist der Punkt. Kinder haben oft gar kein Thema damit, aber wir machen es dann zu einem Thema.
Ja, total. Und deswegen, also wir merken es halt gerade auch, wir haben ja auch, wie gesagt, unsere normalen Fußballcamps, wo dann die Kinder über 4, 5 Tage sind, wo du das Kind ja ein bisschen über längeren Zeitraum zumindest mal begleitest. Ne? Das ist ja auch nur ein kleiner Zeitraum, aber mehr als jetzt nur ein Training. Und da haben wir das, was wir mit euch auch entwickelt haben, die Antidiskriminierungsworkshops, die wir gemacht haben, wo wir natürlich Fußballelemente haben, aber da geht es ganz viel um Wertevermittlung, beziehungsweise wie Kinder Situationen halt einschätzen, ob sie als richtig oder nicht richtig einschätzen, wie wir miteinander umgehen, weil vielleicht ein Kind irgendwelche Auffälligkeiten hat, sich anders verhält, anders aussieht, eine andere Kultur zum Beispiel halt hat, und so versuchen wir zu vermitteln, dass das gar kein Thema halt ist. Und selbst da haben wir Feedback bekommen von Eltern, die gesagt haben, ey, wir wollen, dass unsere Kinder mehr Fußball spielen im Camp und solche Workshops nicht machen, wo wir uns dann schon die Frage stellen, okay, was wollen wir den Kindern denn eigentlich vermitteln? Wenn ich 5 Tage Fußball spiele, dann habe ich auch vielleicht mal 60 Minuten bei 5 Tagen, die ich für was anderes aufwenden kann. Diese gesellschaftlichen Werte und Relevanzen, da steht auch Borussia Dortmund unsere DNA für, dass wir eine Vielfältigkeit mit reinbringen wollen, dass wir ein Club sind, der halt für mehr steht, als halt am Ende nur für sozusagen die 90 Minuten Fußball. Und ich glaube, das ist leider an der anderen Stelle, kommt das manchmal auch zu kurz. Und das versuchen wir zumindest mal im Rahmen unserer Camps dann auch aufzufangen, indem wir halt genau diese Wertevermittlung, und deswegen sind wir da total dankbar, dass wir das mit euch damals auch konzipieren konnten und regelmäßig unseren Camps machen, dass das dann an der Stelle da auch gelebte Praxis ist.
Ja, voll. Schön. Schön, jetzt haben wir das ganze Thema doch sehr groß gemacht, aber finde ich gut. Lass mal versuchen, so zum Abschluss 1, 2, 3 Key Facts, Key Takeaways rausnehmen. Also für mich war das jetzt nochmal explizit irgendwie, ja, Vorleben war ein großer Punkt, den du für mich nochmal plakativ dargelegt hast, auch mit deinen Erfahrungen, ne, mit der Schule, wie muss der Trainer sein, was soll er vorleben, Bewusstsein für die Wertigkeit von Sport, sowohl im körperlichen Sinn als auch im psychischen, seelischen Sinn. Hast du noch 1, 2 Key Facts?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Trainer, das muss nicht am Anfang der Trainerkarriere sein, sondern am Anfang ganz viele Erfahrungen halt sammelt und ganz viele verschiedene Settings reinschubt. Aber ich glaube, dass man sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch entscheiden sollte als Trainer, welchen Weg gehe ich. Und wie gesagt, das, was ich zwischendurch, glaube ich, mal gesagt habe, es muss aus meiner Sicht nicht dieser Weg nur in diese Nische Leistungsbereich sein, sondern als Trainer und gleichzeitig als Mensch kann ich so einen großen Einfluss auf die Sportentwicklung einzelner Kinder haben. Und ich glaube, dass man sich da einfach entscheiden sollte, welchen Weg man geht. Und wenn man sich aber für diesen Weg des quasi Trainers im Breitensport oder in der Schule entscheidet, kann ich halt die Sportbiografie von Kindern extrem beeinflussen, kann als Mensch vorangehen und kann da auch eine wertvolle Rolle für die Gesellschaft am Ende des Tages einnehmen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein fehlt manchmal so, weil Trainer sehr oft mit diesem Trainer gleich Leistung gekoppelt wird. Und Trainer kann sehr viel mehr sein aus meiner Sicht. Und das, glaube ich, sollte auch eine wichtige Message sein, die man hier mitnimmt.
Schön. Och, das war jetzt ein schönes Abschlusswort, fast Abschlusswort, sage ich mal. Weil wir haben ja zum Abschluss immer noch meine Lieblingskategorie.
Jetzt kommt das magische Dreieck. Du darfst dich entscheiden. Mensch, Trainer oder Vorbild.
Das magische Dreieck. Und da darfst du dich heute natürlich auch gerne entscheiden zwischen Mensch, Trainer oder Vorbild?
Ich würde mich für den Menschen entscheiden.
Du entscheidest dich für den Menschen. Okay. Wann hast du zuletzt gemerkt, dass du als Mensch dich verändert hast? Oder beziehungsweise, was war der Prozess in so, wie du uns mitnehmen willst?
Ich glaube, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich glaube, das Spannende, was ich so feststelle, jetzt gerade so in dem letzten Jahr, ist, dass man als Mensch unterschiedliche Rollen einnimmt, ob es jetzt im privaten Kontext ist, ob es im beruflichen Kontext ist. Und je nachdem, in welcher Rolle man wo ist, glaube ich oder stelle ich halt fest, dass man ganz anders als Mensch wahrgenommen wird, weil man sich sicherlich auch ein bisschen anders verhält. Und ich glaube, das habe ich so für mich mitgenommen, dass man sich da verändert, weil man halt in unterschiedliche Rollen sozusagen reinschlüpft. Und ich glaube, was ich halt da auch für mich dann halt mitgenommen ist, dass um einen Menschen quasi richtig kennenzulernen, muss man ihn eigentlich in verschiedenen Rollen erleben und verschiedenen Rollen sehen und sollte ihn nicht nach dem bewerten oder beurteilen, wo man ihn in dieser Situation, in dieser Rolle sieht. Weil hinter dieser Rolle verbirgt sich am Ende ein Mensch, der sehr viel mehr ist, als dann vielleicht nur gerade diese eine Situation, die ich mit ihm erlebe. Und das habe ich für mich gemerkt, dass ich mich letztendlich durch verschiedene Positionen, die man manchmal einnimmt, dann einfach ein Stück weit auch verändert, ohne seinen Kern, seine eigene Identität, sein Menschsein sozusagen, damit irgendwie verändert. Weil die Werte, was wir eingangs besprochen haben, die sind für mich ja immer jederzeit gleich, egal welche Rolle ich in dem Moment.
Ja, das finde ich nochmal ein wichtiger Abschlusspunkt. Sehr schön. Ich fand es ganz toll, Markus. Vielen, vielen Dank. Ich meine, so im Alltag bekommen wir nie die Chance, einfach mal eine Stunde zu quatschen. Deswegen schieben wir Ausrede Podcast einfach vor und zack, haben wir einfach eine Stunde Zeit zu quatschen.
Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Also es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, auch ein bisschen über den Alltag hinaus zu quatschen, ein bisschen mal intensiver reinzugehen in das, was man so alltäglich macht. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude bereitet. Die Stunde ist wie im Flug vergangen. Von daher vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Voll schön. Ja, sehr gerne. Liebe Grüße ans ganze Team. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Saison dann nochmal sehen. Jetzt ist ja Schalke aufgestiegen. Man muss auch dazu sagen, das möchte ich nochmal erwähnen. In aller Ehre hat Markus uns organisiert, dass wir als Home of Goals vor ein paar Jahren, das muss ja jetzt schon ein paar Jahre her gewesen sein, das große Derby einmal anschauen durften.
Ja.
Beim BVB. Das war eine ganz tolle Erfahrung, die auf deinen Nacken ging. Deswegen, das wissen wir dir sehr zu schätzen. Und nächstes Jahr, da sind wir wieder.
Ja, da müsst ihr mal wieder vorbeikommen, würde ich sagen. Ne?
Dann geht's wieder los, ja.
Ja, genau.
Also liebe Grüße an alle und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Richtig aus ans gesamte Team und vielen lieben Dank euch.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und folge Home of Goals auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.